Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوع يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
Heute mit
اليوم مع
Ute Christina Scholz
محمد الجاموس
und Fayad Parvizi Barak
Radio Salam, Akhbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis. Bernburg. Der Salzlandkreis reagiert auf die Ausbreitung des Coronavirus. Aufgrund vieler Anrufe im Gesundheitsamt wird ab Montag, dem 2. März, eine Hotline freigeschaltet. Außerdem werden regelmäßig Informationen auf der Internetseite des Salzlandkreises eingerichtet. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass Menschen, die unter grippeähnlichen Symptomen leiden, zuerst die bundesweit einheitliche Nummer 116-117 wählen, um ihre Symptome mit medizinisch geschultem Personal abzusprechen. So können sich die Arztpraxen besser vorbereiten und die Gefahr einer Ansteckung wird minimiert. Die Telefonnummer dieser Hotline lautet 03471 684 2684. Ich wiederhole 03471 684-2684. Für lebensbedrohliche Notfälle gilt auch weiterhin die Notrufnummer 112.
Bernburg. المقاطعة تستجيب عن الانتشار فيروس كورونا بسبب العديد من المكالمات إلى قسم الصحة. سيتم تفعيل الخط الساخن من 2 مارس. بالإضافة إلى ذلك يتم إعداد المعلومات بانتظام على موقع Salzlandkreis. علاوة على ذلك تجدر الإشارة إلى الأشخاص الذين يعانون من أعراض شبيهة بالإنفلونزا طلبوا أولا الزي الموحد على مستوى البلاد 117 و116 من أجل مناقشة الأعراض مع الموظفين المدربين طبعا هذا سيساعد مكاتب الأطباء على الاستعداد بشكل أفضل ويقلل من خطر العدوى
Magdeburg, Hanau. Opfer von Terroranschlägen, Attentaten oder schweren Unglücksfällen sollen in Sachsen-Anhalt künftig schneller die passende Hilfe finden. Eine zentrale Anlaufstelle übernehme die Lotsenfunktion hin zu bestehenden speziellen Hilfs- und Beratungsangeboten. Es geht darum, den Opfern von staatlicher Seite Gehör zu verschaffen. Die Anlaufstelle werde aus einer Sachbearbeiterin und einem Referenten bestehen. Bei den Hilfsangeboten sei Sachsen-Anhalt insgesamt sehr gut und breit aufgestellt, sagte Manuela Naujok, Referatsleiterin im Justizministerium. Neben dem Sozialen Dienst der Justiz als staatliche Anlaufstelle gebe es die bekannten nichtstaatlichen Hilfsorganisationen wie den Weißen Ring, aber auch spezialisierte Vereine wie Wildwasser bei sexueller Gewalt, die mobile Opferberatung für Opfer rechter Gewalt oder die Fachstelle Vera gegen Menschenhandel und Zwangsverheiratung. Wichtig ist aus Naujoks Sicht aber auch die Langzeitbetreuung der Opfer. Sie leiden oft Jahre und brauchen die Betreuung, Begleitung und Unterstützung.
Magdeburg, Hanau. يجب على ضحايا الهجمات الإرهابية أو الاغتيالات أو الحوادث الخطيرة العثور على المساعدة الصحيحة بشكل أسرع في ولاية ساكسون-أنهالت في المستقبل. تتولى نقطة الاتصال مركز الوظيفة الرائد للحصول على المساعدة والمشورة الخاصة الحالية. إنها المسألة جعلت الضحايا يسمعون من قبل الدولة ستتكون نقطة الاتصال من كاتب ومتحدث. قالت مانويلا نوجوك رئيسة الوحدة بوزارة العدل أن ولاية ساكسون-أنهالت تتمتع بوضع جيد للغاية. وعموما في ظل العروض المساعدات بالإضافة إلى الخدمة الاجتماعية للجهاز القضائي كنقطة اتصال حكومية توجد منظمات إغاثة غير حكومية معروفة مثل الطوق الأبيض ولكن هناك أيضا جمعيات متخصصة مثل المياه البيضاء في حالة العنف الجنسي أو الاستشارة المنتقلة لضحايا العنف اليميني أو الوكالة المتخصصة ضد التجارة بالبشر والزواج القصري ومن وجهة نظر ناوجوك من المهم أيضا رعاية المرضى على مدى الطويل غالبا ما يعانون لسنوات ويحتاجون إلى رعاية ودعم
ساعة Seit 2015 gibt es in Bernburg das Montagsforum. Ins Leben gerufen hat es Professor Erich Buhmann. Interessierte Bürger und Bürgerinnen sind eingeladen, sich an einem internationalen Stammtisch zusammenzufinden und aktuelle Fragen aus Politik und Gesellschaft zu stellen, darüber zu diskutieren und vielleicht auch das ein oder andere Problem anzusprechen und von mehreren Seiten zu beleuchten. Auch wenn es dabei manchmal unterschiedliche Weltanschauungen und Meinungen gibt, der gemeinsame Nenner ist und bleibt hier Respekt und Toleranz. So auch am 17. Februar diesen Jahres. Der internationale Stammtisch hat ins Coffee to Stay eingeladen, um über Probleme zu sprechen, mit denen Zugewanderte, aber auch Ämter und Ehrenamtliche in Sachsen-Anhalt noch zu kämpfen haben. Schwerpunktthema war hierbei die aktuelle Situation von Flüchtlingen in der Region.
Ich bin Henriette Quade, ich bin stellvertretende Vorsitzende der linken Landtagsfraktion am Landtag von Sachsen-Anhalt und ich bearbeite die Themen Innen- und Migrations- und Asylpolitik. Besondere Aufgabe, Schwerpunkt, Strategien gegen rechts.
Und ehrenamtlich sind Sie auch noch tätig?
Ehrenamtlich war ich die längste Zeit meines politischen Lebens tätig, bin in verschiedenen Vereinen, aber so ein Mandat, da ist ganz schwer zu trennen, was gehört zum Mandat und was ist Ehrenamt.
Sehen Sie die Zuwanderung als Chance für unsere Gesellschaft?
Ja, ganz klar. Migration ist ganz, ganz dringend notwendig, dass wir erstens begreifen, dass Migration was völlig Normales ist in einer globalisierten Welt, dass Migration ein Menschenrecht ist. Und wenn ich auf die Situation von Sachsen-Anhalt schaue, dann muss Sachsen-Anhalt begreifen, dass es ganz dringend Zuwanderung braucht.
Welche Probleme gibt es aus Ihrer Sicht noch bei der Integration?
Wir haben unfassbar viele Hürden, die den Leuten, die sich integrieren wollen, in den Weg gestellt werden. Das beginnt bei der Unterstellung, sich ja gar nicht integrieren zu wollen und dazu gezwungen werden zu müssen. Geht über die Anerkennung oder Nichtanerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen aller Art, reicht bis hin zur Verweigerung von Sprachkursen für Leute, deren Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist. Wo ich sage, in den allermeisten Fällen ist es nicht die Schuld der Leute, dass ihr Status nicht geklärt ist, sondern es ist die Vorgabe des deutschen Staates. Und insofern ist das allergrößte Integrationsproblem in Sachsen-Anhalt erstens Rassismus, der Leuten wirklich an jeder Stelle entgegenschlägt, und zweitens hausgemacht. Die Integrationshemmnisse in Sachsen-Anhalt und der Bundesrepublik sind hausgemacht.
Das beantwortet eigentlich schon meine nächste Frage, was denn die Lösung dieser Probleme doch so schwierig macht bei uns im Land.
Ich glaube, wir müssen weg davon kommen, Migration als Problem zu begreifen, sondern müssen es als normal und für Sachsen-Anhalt auch als Chance begreifen. Es wäre viel geholfen, wenn die wirklich vielfältige ehrenamtliche Arbeit, die in diesem Land geleistet wird, wie hier im Coffee to Stay in Bernburg, wenn die Leute ihre Energie in andere Projekte stecken könnten, statt Wege zu finden, um staatlich aufgebaute Hürden zu umgehen. Es wäre viel geholfen, wenn wir weg davon kommen, dass die Leute bei den Ausländerbehörden Bittsteller sind. Ich will da eine Service-Mentalität etablieren. Wir brauchen Servicestellen Einwanderung und wir müssen es den Leuten leichter machen, nicht schwerer. Das muss aufhören. Und natürlich wird das nur mit einem Politikwechsel gehen, solange die Devise ist Abschottung. Abschreckung und Desintegration wird sich daran nichts ändern lassen, weil es politisch nicht gewollt ist. Inwiefern ist das Grundproblem?
Kann Ihre Partei den Geflüchteten oder den Zugewanderten dabei Hilfen bieten?
Wir versuchen es an allen Ecken und Enden. Das ist endlich, wie überall ehrenamtliches Engagement und die Einzelfallbegleitung natürlich eben immer nur eine Einzelfallbegleitung bleibt. Das versuchen wir, das machen wir und das verstehen wir ganz selbstverständlich als unsere Aufgabe. Die entscheidende Auseinandersetzung muss aber auf politischer Ebene passieren und es muss eine andere Politik passieren. Und insofern wäre das die wichtigste Hilfe.
Kann der einzelne Bürger auch seinen Beitrag zur Integration leisten, jenseits von Politik und Vereinstätigkeit?
Na klar. Meine Oma hat immer gesagt, wenn jeder vor seiner Tür die Straße fegt, wird die Straße am Ende auch sauber. Das kam mir früher immer ein bisschen kleingeistig vor. Je älter ich werde, umso mehr erkenne ich, wie sie recht hat. Natürlich kann man das. Es beginnt dabei, sich ganz normal menschlich zu benehmen. Und wenn man sieht, dass jemand ein Problem hat, zu fragen, ob man helfen kann. Das ist ein Anfang.
Wie sieht die Welt aus, in der Sie leben wollen?
In der Welt, in der ich leben will, spielen Grenzen eine sehr, sehr geringe Rolle und spielt die Frage, welchen Aufenthaltsstatus jemand hat, keine Rolle, weil es schlichtweg keinen Aufenthaltsstatus mehr gibt. Mein Status ist Mensch.
Ich danke Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg und Kraft bei Ihrer Arbeit.
Vielen, vielen Dank.
Wir haben jetzt vereinbart, dass wir eine ganz kurze Vorstellungsrunde machen. Bitte, Radio.
Radio Salam ist vom lokalen Radiosender Radio HBW, Harzbördewelle, und wir machen eine Sendung mit Geflüchteten, mit Deutschen, ganz einfach, um die Befindlichkeiten der Leute zu verstehen, die zu uns gekommen sind, andererseits um die Geflüchteten an lokalen Geschehen und zu Kleinigkeiten, die in der Stadt passieren, teilhaben zu lassen, dass niemand ausgeschlossen ist. So. Mein Name ist Ute Christina Scholz. Ich bin mit meinem Kollegen Mohammed hier und auch noch ein Freund von uns, der ganz viele Fragen mit hat.
Schönen guten Abend. Mein Name ist Mohammed Al-Faloji, Soziallotse, Stadt Aschersleben. Ich bin in Deutschland seit 2015 und seit 1.8.2016 bin ich als Soziallotse ehrenamtlich tätig. Und seit mehr als anderthalb Jahren bin ich Integrationsbeauftragter aus Akademie Überlingen Aschersleben.
Dann würde ich sagen, Coffee to Stay.
Also ich bin jetzt ein Teil von Coffee to Stay. Und zwar ist mein Name Beate Hecke und zu unserem Team gehören Jean, Colgan, Al-Hassan, Najombe, Hussam, Alden Altava, Doris Metke, Katharina Davarre und noch ein paar andere, die heute nicht hier sind. Im September 2017 haben wir hier gestartet und sitzen seitdem Tag für Tag in diesem Raum, kümmern uns um alle Fragen, die so täglich hier auflaufen.
Ich bin Ewald Belser, Stadtrat für die Linke.
Ich bin Karin Brandt, Stadträtin, und zwar sitze ich in der Fraktion Die Grünen, BBG.
Ich bin Wolfgang Pilz von der gleichen Fraktion.
Ich bin Kerstin Magdowski, auch Stadträtin, gleiche Fraktion.
Jetzt sind wir dann komplett. Mein Name ist Erich Bummann.
Mein Name ist Markus Schmölter. Ich arbeite beim Landkreis, bin dort in der Koordinierungsstelle für Migration und Bildung, der Stabstellenleiter.
Mein Name ist Manfred Davarre, ich bin Bürger hier in Bamberg.
Mein Name ist Sam Mohammed. Ich habe heute von Frau Davarre Katrina eingeladen. Ich habe nur eine Frage wegen meinem National.
Ich bin Johannes Lebeck, Pfarrer der Thalstadtgemeinde.
Ja, mein Name ist Birgit Bosse und ich bin einfach interessierte Zuhörerin. Ich fand das Thema heute Abend interessant.
Ich bin Jan Korte, Bundestagsabgeordneter, und ich bin froh, einfach nur als Zuhörer hier zu sein, weil nämlich ich weiß, dass Jette deutlich mehr Ahnung von dem Thema hat als ich, und deswegen bin ich gespannt darauf, was Sie und ihr zu sagen haben.
Ja, Jans Mitarbeiter, Jörg Lemmert, ich arbeite in dem Büro und bin ansonsten hier in der Linken in Bermuch und im Salzlandkreis aktiv.
Ich bin Julia Karschina-Muzuri. Ich bin eigentlich neue Bürgerin von Baerbock und ich bin eingeladen beim Frau der Ware.
Mein Name ist Karina Hunsdörfer, ich komme von der Berufsschule Aschersleben. Ich bin DATS-Lehrerin da, aber ich führe auch die Aufnahmegespräche und begleite sie dann eigentlich möglichst bis zum Schulabschluss und auf der Ausbildungsstellensuche. Und durch diese berufliche Tätigkeit hat sich auch viel ehrenamtliches Engagement ergeben.
Wir haben tatsächlich das ganz ernsthafte Problem, dass Migration zum einen nach wie vor immer zuerst als Problem gedacht wird, was in einem Land wie Sachsen-Anhalt nun wirklich besonders absurd ist. Nach wie vor ist bei den Wanderungsbilanzen die Zahl der Leute, die Sachsen-Anhalt verlassen, höher als derjenigen, die kommen. Dass es als Problem begriffen wird und dass es keine notwendige Debatte darüber gibt, wie wir eigentlich Menschen in dieses Land holen. Von der Frage von humanitärer Aufnahmepolitik, von humanitärer Verpflichtung mal ganz zu schweigen. Wir erleben beispielsweise aktuell, dass Leute aus Sachsen-Anhalt nach Afghanistan abgeschoben werden. Wir wissen, es wird als Sonderregelung verkauft. Es geht eigentlich nur um Straftäter, auch besonders Intensivstraftäter, von denen eigentlich niemand der Meinung sein kann, dass die hier sein sollen. Fakt ist, bei der letzten Sammelabschiebung nach Afghanistan, die ab Leipzig laufen, waren 6 Afghanen, die in Sachsen-Anhalt gelebt haben, dabei. 2 davon waren Straftäter. Bei dem einen war die Strafe ein Fahren ohne Fahrerlaubnis. Völlig unabhängig von der Frage, was ist eigentlich der richtige Umgang mit Straftätern, wo ich sage, wer eine Straftat begeht, muss ein rechtsstaatliches Verfahren bekommen und die Strafe muss geahndet werden. Und es ist völlig unabhängig davon, wo jemand geboren ist oder nicht. Wir erleben, nachdem die Zahlen der Zuwanderer insgesamt in die Bundesrepublik und nach Sachsen-Anhalt massiv zurückgegangen sind, dass das Thema Migration politisch im Grunde kaum noch eine Rolle spielt. Wenn ich die Frage beantworten soll, aus meiner Sicht, was ist eigentlich das größte Problem, wenn wir über Integration in Sachsen-Anhalt reden, was steht dem im Wege, dann würde ich 2 Punkte benennen. Das ist zum einen der wirklich in allen gesellschaftlichen Schichten und Gruppen vorhanden und verbreitete Rassismus, der Menschen, die als Nichtdeutsche wahrgenommen werden, entgegenschlägt, als größtes Integrationshemmnis beschreiben. Und zweitens die staatlichen Hürden, die aufgebaut werden und mit dem neuen Zuwanderungsgesetz auf Bundesebene nochmal massiv verschärft wurden. Und da teile ich Ihre Wahrnehmung. Es ist angekündigt als Erleichterung. De facto ist es keine Erleichterung und in vielen Einzelfällen sogar ein Erschwernis, insbesondere für Duldungsinhaber. Ich glaube, was dringend notwendig wäre in Sachsen-Anhalt, wären beispielsweise ein Aufnahmeprogramm für die Leute, die auf den griechischen Inseln festsitzen. Und die Berichte von den griechischen Inseln, von den Flüchtlingslagern aus Moria, wir kennen sie alle. Es geht mir jedes Mal wieder so, dass es mich wirklich erschaudern lässt, wenn ich mir vorstelle, dass das europäische Realität ist. Zweitens, wenn ich mir konkret die Situation in Sachsen-Anhalt angucke, wäre neben der Frage von humanitärem Aufnahmeprogramm und einem Dringen auch auf Bundesebene, und wir wissen alle, dass es im Wesentlichen Bundesregelungen sind, die dem im Wege stehen, beziehungsweise die es möglich machen würden, dass auch in Sachsen-Anhalt massiv etwas getan werden könnte und müsste, um Integration, um Ankommen und auch ein Bleiben in Sachsen-Anhalt möglich zu machen. Wir wissen nach wie vor, dass die Sprachkurse und der Zugang zu Sprachkursen das größte Problem im Grunde für alle Gruppen von Zuwandererinnen und Zuwanderern sind. Diejenigen, die einen Anspruch haben und eine Verpflichtung haben, haben zum Teil mit erheblichen Wartefristen zu kämpfen. Diejenigen, die keinen Anspruch haben, kriegen schlichtweg keinen Kurs oder müssen ihn sich aufwendig woanders organisieren. Und diejenigen, die sozusagen nicht nur kein Recht haben, sondern auch ein Verbot haben, weil sie sich gar nicht integrieren sollen, weil sie keine dauerhafte Bleibeperspektive haben, sind ja dennoch da. Und werden dadurch an einem selbstbestimmten Leben gehindert und auch noch zusätzlich in wirtschaftlicher Abhängigkeit vom Staat gehalten. Es ist also auf jeder Ebene unfassbar widersinnig. Wir haben horrende Summen für das Ankerzentrum Leid in Halberstadt eingestellt, horrende Summen für Abschiebungen, weil es politisch notwendig ist zu sagen, wir wollen mehr abschieben. Und wir erleben, dass über die Frage, was muss Sachsen-Anhalt eigentlich tun, damit Leute hierher kommen, sich hier ein Leben aufbauen wollen, im Grunde nicht gesprochen wird. Soweit meine Problemsicht, das ist nicht besonders optimistisch.
Soweit die Landtagsabgeordnete Henriette Quade von der Linksfraktion. Mehr zum Thema Probleme bei der Integration in Sachsen-Anhalt hören Sie im zweiten Teil der Sendung.
Radio Salam, einander verstehen.
Radio Salam, Nafam Linata Hawa.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Weiter geht es im zweiten Teil unserer Sendung mit Ausschnitten aus dem Gespräch am Internationalen Stammtisch in Bernburg zum Thema Probleme der Integration. Gastreferentin im Coffee to Stay war Frau Henriette Quade, Landtagsabgeordnete der Linksfraktion in Sachsen-Anhalt. Ein wichtiges Thema war auch der Zugang zu Sprachkursen.
Die meiste Bevölkerung oder die Wanderung findet ja in Afrika statt. Und die Leute, die dann einigermaßen Geld haben, die werden aber irgendwo kommen. Da muss man sich doch heute darauf einstellen und sich mal Gedanken machen, wie wollen wir denn die mal integrieren. Und das geht, und da bin ich völlig bei Ihnen, bei einem ordentlichen Sprachkurs löst, weil der Sprachkurs alleine ist ja nicht das Allheilmittel, aber da wird auch ein Stück Kultur mit vermittelt. Das ist ja auch eine Frage. Wie bringt man den Leuten bei, dass wir eine andere Kultur haben? Und deswegen ist doch das Wesentliche erstmal, als allererstes mal ein Sprachkurs angeboten wird. Wenn jemand das nicht schafft, da muss man die Möglichkeit geben, das auch mal zu wiederholen. Denn Deutschsprache ist ja auch nicht einfach. Und wenn ich sehe, was da teilweise erwartet wird, um einen Abschluss zu bekommen, sage ich, manche 10 Klassenschüler wird das Programm, glaube ich, nicht schaffen.
Auch die Schwierigkeiten der Bürokratie wurden erörtert.
Wir haben in Sachsen-Anhalt 22 unterschiedliche, nach Berufsgruppe zuständige Anerkennungsstellen. Und es gibt Lotsenprojekte, die zumindest die alle kennen und wissen, wo die sind und die finden können. Und wenn man weiß, wo die Lotsen sind und den Weg zu den Lotsen findet, findet man den Weg zu den Anerkennungsstellen. Und wenn man dann alles hat, was verlangt wird und tatsächlich ein Lehrbuchfall ist, dann kann es schnell gehen. Das Problem ist, wie immer im Leben, ist das wenigste ein Lehrbuchfall. Und allein darauf zu reagieren, überfordert dieses System, das tatsächlich auf unglaublich viele Fallkonstruktionen ausgelegt ist und trotzdem nicht alle erfasst. Ich halte die Überlegung zu sagen, wir müssen im Grunde Servicestellen schaffen für sehr viele Bereiche des täglichen Lebens, mit denen Leute, die nicht in Deutschland geboren wurden, zu kämpfen haben. Aufenthaltstitel, Sprachkurse, Kindergartenplatz, die Frage von Wohnraumzuweisungen, die Frage von Unterbringung bis hin zu Anerkennung von Berufsabschlüssen und Qualifikationen, halte ich für einen total naheliegenden und richtigen Gedanken, weil das ja nun wirklich sehr, sehr einleuchtend ist, dass eine Anlaufstelle, an der verschiedene Punkte gesammelt werden, an der verschiedene Kompetenzen zusammenkommen, da einfach hilfreich wäre, und zwar sowohl für diejenigen, die hin müssen, als auch für diejenigen, die die Fälle jeweils bearbeiten müssen.
Vereinfacht werden könnte ebenfalls der Zugang zur ärztlichen Versorgung.
Ich hätte noch mal eine Frage an Frau Quade, weil Sie vorhin das mit den Kosten gesagt haben. Und das ist ja oftmals in Deutschland schon ein Argument, was zieht. Ich hatte vor kurzem Kontakt mit einem Arzt, der in dem Ankerzentrum in Halberstadt arbeitet. Dort ist eben auch gesagt worden, dass wir uns auch da einen unglaublichen Luxus darin leisten, im Gesundheitssystem, dass wir den Asylbewerbern, den Migranten, die medizinischen Leistungen verweigern, indem das über diesen komplizierten Weg geht, eben über die Beantragung beim jeweiligen Amtsarzt und so. Und das ist nachweislich, wäre es viel kostengünstiger, wenn jeder gleich eine Chipkarte bekommen würde und vollen Zugang zum deutschen Gesundheitssystem hätte. Was sehen Sie denn da für Chancen, dass sich da was bewegt?
Ehrlicherweise, unter den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen sehe ich keine Chance, dass sich da was bewegt. Da haben SPD und Grüne, die das Projekt der Gesundheitskarte, unabhängig vom Aufenthaltstitel, durchaus verfolgt haben, haben, glaube ich, einfach aufgegeben. Sie sind an der CDU gescheitert. Wir standen so kurz davor, in Sachsen-Anhalt tatsächlich den Gesundheitskartenzugang für jedermann zu haben. Das ist dann gekippt worden mit dem Argument, dass es unglaublich schwierige Abrechnungsmodalitäten gibt, weil dann die Arztpraxen alle noch ein extra Lesegerät für die Karten bräuchten. Und ich war selbst mal in Bitterfelden mit einem Geflüchteten aus Somalia beim Zahnarzt, der seit 3 Tagen unfassbare Zahnschmerzen hatte. Und er hatte sogar einen Behandlungsschein, hat aber keinen Zahnarzt gefunden, der ihn behandeln wollte. Na, weil das irgendwie schwierig ist. Naja, und dann bin ich auch wieder beim Rassismus. Wenn man findet, dass Schwarze grundsätzlich erstmal was anderes sind als Weiße und dann in der Position ist, Macht auszuüben und die Leute wegschicken kann. Mit dem bin ich dann zusammen in die Arztpraxis gegangen und habe unglaublichen Rabatz gemacht, ob der Mann jetzt hier gefälligst mal behandelt wird. Sie sind Zahnarzt, Sie werden das Problem erkennen.
Viele Beiträge der Gäste befassten sich auch mit dem Thema Abschiebung.
Also das ist ja auch ein Problem davon, dass diese Abschiebestopps immer nur für einen befristeten Zeitraum verhängt werden. Ich erlebe seit etwa einem Jahr, dass politisch immer mal wieder darüber spekuliert wird. Irgendwann werden ja auch Abschiebungen nach Syrien wieder möglich sein. Dann stelle ich eine Anfrage und sage, wie ist es? Was plant die Landesregierung? Dann sagen die, nee, wir haben Abschiebestopp. Der letzte ist bis 30.06.2020 beschlossen. Ich gehe davon aus, dass es danach noch einen geben wird.
Also ist jetzt im Bundesland geregelt?
Nein, es gibt eine Innenministerkonferenz, die Vorgaben machen. Es gibt aber einen Handlungsspielraum auf Länderebene. Im Fall von Afghanistan ist das beispielsweise der Fall, wo die Länder durchaus die Entscheidungshoheit haben zu sagen, entweder nein, das ist uns alles zu unsicher in Afghanistan, wir schieben da auch die Straftäter nicht hin ab, oder wir machen es.
Nach welchen politischen Kriterien, werden dann die Aussetzung der Abschiebung aufgehoben werden? Also wenn die Sicherheitslage des Landes wieder von der Regierung wieder geprüft wird, ob dort sicher ist, dass die Menschen unabhängig davon, Straftäter oder normale Personen, die sich hier nicht im Rahmen eines Aufenthaltstitels zum Beispiel von 3 Jahren oder 6 Jahren integrieren konnten, wie vertragen sich miteinander?
Naja, das wird auf Basis der Einschätzung des Auswärtigen Amtes bundesweit entschieden. Prinzipiell ist sozusagen ein Land sicher oder nicht oder halbwegs sicher. In Syrien ist nun nachweislich Bürgerkrieg und nicht davon auszugehen, dass der irgendwie ganz schnell vorbei ist. Und die Einschätzung des Auswärtigen Amtes, die an die Länderinnenminister weitergegeben wird, schiebt da nicht hinab. Nach Syrien kann man gerade nicht abschieben. Bei Afghanistan sieht das schon anders aus. Da wird gesagt, da gibt es durchaus sichere Teilregionen. Und wenn man die Landessprache kann und da Verwandte hat, dann findet man da schon einen Weg. Parallel passieren dann immer irgendwelche Attentate auf deutsche Stützpunkte und sowas. Da gibt es ein großes Entsetzen. Das verträgt sich in keiner Weise. Die Frage, wer integriert wird, auch das steht in einem großen Widerspruch zueinander. Ich erzählte ja vorhin gerade von den jungen Afghaninnen, die einen Ausbildungsplatz in einem Hotel haben und eigentlich ja diese Ausbildungsplatzduldung greifen könnte, dennoch jetzt aufgefordert werden, freiwillig auszureisen. Das ist noch nicht die Abschiebung, die dann so unmittelbar droht. Und da gibt es noch Zwischenwege. Dennoch ist es natürlich das Signal an die Leute, ihr könnt jederzeit von Abschiebungen bedroht sein. Und das steht in einem ganz massiven Widerspruch zu Integration und zu dem Anspruch, der an die Leute erhoben wird.
Viele haben sich in Angst und Schrecken versetzt, dass sie dann nach Integration, nach dem Aufbau der neuen Zukunft hier in Deutschland dann abgeschoben werden sollten. Und hier sollte vielleicht eine deutliche Regelung für Abschiebung bekannt gegeben werden, dass zumindest diejenigen, die sich hier integriert haben, von Abschiebung ausgenommen werden, dass man hier in Ruhe weiterleben kann.
Das sehe ich ganz genauso. Die Hürden für diejenigen, die sich integriert haben, sind meines Erachtens zu hoch. Es ist ein unglaublich langer, ununterbrochener Aufenthalt, der vorausgesetzt wird. Den Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten. Sprache, selbstverständlich. Da darf es keine Bruchstelle drin geben. Meistens geht es auch noch mit Bürgschaften einher, die eingegangen werden müssen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, keine Frage.
Und soll der trotzdem noch abgeschoben werden können? Das ist ja wohl
in Syrien im Moment nicht.
Naja, bis 30.06., aber der kommt ja...
Im Moment nicht. Irgendwann wird auch wieder nach Syrien abgeschoben werden.
Auch wenn Sie sich hier komplett integriert haben, mit Haus, mit Hof, mit Hund und Ganze.
Ja.
Dann kann ich sagen, die wollen jetzt ausbauen und dann fangen die an, hier
abzuschoben. Also, wenn man denkt, wie viele Syrer da sind und dass die im Prinzip alle jetzt nur auf Zeit behandelt sind. Ich glaube, dass da aber die Zeit auch für die vielen Syrer arbeiten. Ich glaube, dass wir eben diese Integration der Kinder erleben. Wir haben halbe Schulklassen, die aus syrischen Kindern bestehen. Wenn man sich das vorstellt, wie man sich psychologisch fühlen muss, wenn man mit diesen Unsicherheiten zu tun hat. Also das ist etwas, was grausam ist.
Auswirkungen hat die ständig drohende Gefahr der Abschiebung nicht nur auf die Geflüchteten, sondern auch auf die Menschen, die mit ihnen arbeiten. Beispielsweise in der Schule oder in der Berufsausbildung.
Aber woher motiviere ich die? Ja, egal welche Bleibeperspektive sie haben, sie sind erstmal schulpflichtig, sie gehen zur Schule, aber die wissen ja schon, mir droht wahrscheinlich mit Staatsbürgerschaft Guinea eine Abschiebung. Ja? Jetzt haben die trotzdem immer noch das Ziel, Schulabschluss, Ausbildung finden. Dann schaffen wir das vielleicht auch, bevor es soweit ist. Aber jetzt habe ich auch Angst. Ja? Was wird aus denen, die ihre Identität nicht nachweisen können, die einfach keinen Pass haben? Mir ist jetzt letztens auch einer wieder abgehauen, der war in der Ausbildung. Und jedes Mal, wenn die Verlängerung war, hieß dann, wenn du mir beim nächsten Mal das nicht vorlegst, dann muss ich dich abschieben. Der ist abgehauen. Der war super integriert. Der Betrieb ruft an und fragt, wo ist der Junge hin? Ja, also irgendwie haben wir ja auch Hoffnung darin, dass die vielleicht bleiben können. Aber wofür? Ich versuche die zu motivieren und komm, ihr müsst den Schulabschluss schaffen und komm, wir suchen eine Ausbildung. Aber wenn es denen verwehrt wird?
Was jetzt an neuen Gesetzmäßigkeiten gekommen ist, bringt doch für die Geduldigen, die hier sind, so gut wie nichts. Es geht um die Mitwirkung. Ja, bei der Identitätsfeststellung. So, und da sagt der eine so und der andere sagt so. Ich verstehe jeden, der seinen Ausweis nicht zückt. Und machen wir uns einen Schwur, die meisten, die das hier betrifft, so viel haben wir nicht, haben bloß 400 Geduldete im Landkreis. So, und die werden nie, wenn jetzt in politischen Rahmenbedingungen, werden die nie irgendwo eine Möglichkeit kriegen, eine Ausbildung oder eine Arbeit aufzunehmen. Weil man immer sagen wird, nein, du bist vollziehbar ausweisepflichtig. Ja.
Tatsächlich lässt es sich pauschal auch nicht sagen, weil ja jeder Geduldete ein Einzelfall ist. Meine Präferenz wäre dauerhaftes Aufenthaltsrecht, weil 5.400 Menschen in Sachsen-Anhalt zum Teil seit Jahren in so einer unglaublichen Kettenduldung hängen. Was soll denn das unglaublich Schlimme sein, was da mit einhergeht? Und es ist tatsächlich die einzige rationale Lösung, um diesen Kreislauf aufzubrechen. Mir wird es niemandem leicht gemacht. Und wer kein richtiger Flüchtling ist, der kriegt auch keinen Titel. Es macht die Menschen klein, es macht die Menschen kaputt.
Und immer wieder geht es um die bürokratischen Hürden beim Nachweis oder der Anerkennung der Identität von Geflüchteten.
Viele, gerade die aus den afrikanischen Ländern kommen, die aus irgendeinem Dorf kommen, die sagen, bei uns wird weder eine Geburt registriert amtlich irgendwo, wir kriegen sowas gar nicht. Und die sollen jetzt einen Nachweis bringen, wo sie herkommen und wann sie geboren sind.
Natürlich. Und die Hürden, was da zumutbar ist, für die Mitwirkung, die finde ich auch ziemlich hoch.
Die nicht erfüllte Mitwirkungspflicht ist ja das häufigste Argument, was ich aus Ausländerbehörden kenne.
Es reicht vom afrikanischen Dorf, wo sich jeder irgendwie vorstellen kann, nein, natürlich gibt es da nicht die Geburtsurkunde und auch nicht den Pass, bis hin zu Geflüchteten aus Afghanistan oder Syrien, die in Syrien Oppositionelle waren und auch nicht mal eben irgendwie sagen konnten, ich hätte gern meinen Pass und eine Ausreisegenehmigung.
Also ich meinte, ich kenne viele Familien, ich betreue ja mehr als 44 Personen in Aschersleben. Ja, und darunter Personen, die vom Standesamt in Aschersleben Unterlagen aufgebracht werden mussten, was sie nicht aufbringen, aus Sicherheitsgründen. Die alle Familien sind nach Deutschland alles Flüchtlinge, nach Paragraph 25 Absatz 2. Das heißt, für den Flüchtlingsstatus eingeschafft 3 Jahre. Ja, dass man hier Schutz in Deutschland wegen des Kriegs in Syrien genommen hat. Und dann wird man von Ausländerbehörde oder von dem Standesamt, ja, in Bezug auf dieses Thema, wie Urkundung und Erteilung, ja, einer Geburtsurkunde, aufgefordert, die Identität wieder zu klären. Die Identität wurde schon im BAMF, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, geklärt. Und aufgrund dessen könnte ein Aufenthaltserlaubnis erstellt werden. Wäre das nicht geklärt, könnte den Mann oder diejenigen, die Betroffenen, keine Aufenthaltserlaubnis hier in Deutschland als anerkannte Sucher, hier Flüchtlingssucher, bekommen. Die Problematik ist, dass eine gesetzliche Anerkennung vom BAMF bei dem Standesamt nicht berücksichtigt werden könnte. Ich habe einen Fall, wo das Kind, das neugeborene Kind, ohne Krankenversicherung 2 Monate geblieben. Und die Mitarbeiter im Standesamt hat sich darauf versteift, dass die Mutti ihre Identität klären musste und dann kann, das nennt sich Geburtsbescheinigung oder Geburtsregister, ausgestellt werden. Wobei, dass ich im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit mit der vorherigen Mitarbeiterin das reibungslos gekriegt habe, weil was sie gefordert hat, das bedarf einer Erteilung einer Geburtsurkunde und nicht eines Geburtenregisters. Mhm. Also die Normalität bei Geburt eines Kindes hier, zumindest Geburtenregister, wo 4 verschiedene Unterlagen, zum Beispiel für die Gesundheitskasse, für Familienkasse, für Jobcenter, wenn ein Leistungsbezug und für Elterngeldstelle. Was sie nicht gemacht hat, bis jemand mit ihr gesprochen hat. Die Leute, die geflüchtet sind, sind geflüchtet und nicht nach Deutschland gekommen. Das ist, muss man hier nicht verwechseln. Ja, und das heißt, dass hier eine Ausnahme gemacht werden musste. Also wenn man der syrische Ausweis und nicht Reisepass hat, dann kann man geprüft werden vom Kriminalamt und kann hier in Deutschland bei einem verdeckten Dolmetscher übersetzen lassen und beglaubigen lassen. Aber das kann nicht von dem Auswärtigen Amt von Syrien wieder, wie das aufgefordert wurde für die Geflüchteten, dass das legalisiert werden müsste, wobei die Legalisierung heutzutage auch aufgehoben ist. Also was sie gefordert haben, entspricht nicht der momentanen Realität. Die gesetzlichen und die gesellschaftlichen Sicherheitslagen dort. Also man könnte, wenn man irgendwie noch Verwandte dort hat, auch riskant, wenn das gefordert wurde, aussichern zu lassen.
Aber ich habe auch gehört, dass die erstens sehr viel Geld dafür bezahlen müssen, dass das in Syrien auch relativ teuer ist und dann teilweise Papiere gekommen sind, die nicht dem entsprachen, was, also der Syrer sagte, die stimmen nicht, die Papiere, die ich jetzt gekriegt habe.
Ich gehe davon aus Syrien irgendwie ausgestellt werden könnten und bis die nach Deutschland mit 6 Monaten von Gültigkeit da sind, dann sind sie abgelaufen. Dann läuft man in einem geschlossenen Kreis.
Und wie soll man letztendlich mit den vielen Hürden und Problemen umgehen? Frau Henriette Quade dazu.
Bei der Frage, was hilft und was kann man jetzt in den Fällen machen, ist die bittere Antwort in der Tat eigentlich nur Rabatz machen und hoffen, dass man Leute an seiner Seite hat, wie die hier sind, die den Weg hier ins Coffee to Stay gefunden haben. Und das Bittere ist, dass es unglaublich kraftzehrend ist, dass es zum Verzweifeln ist, weil es so wenig nachvollziehbar und rational zu greifen ist, was denn jetzt eigentlich gehauen und gestochen ist und was eigentlich die Regelung ist, an der man sich orientieren soll. Und es bleibt im Grunde immer nur, sich nicht entmutigen zu lassen. Es bleibt nur weitermachen. Und diejenigen, die dafür politische Verantwortung tragen, genau damit zu konfrontieren. Und zwar so oft, wie man selbst damit konfrontiert ist. Vielleicht darf ich was Positives zum Abschluss noch ergänzen. Als ich die Einladung hier gekriegt habe, war für mich klar, wahrscheinlich werde ich einen ganz großen Teil der Einzelfallfragen nicht beantworten können. Und wird die Quintessenz des Abends auch sein, dass das alles ganz schön verfahren und Mist ist und eine Lösung nicht greifbar ist. Aber es wird nicht scheiße, weil die Leute, die hier sind, sich gefunden haben, arbeiten und in ihrem täglichen kleinen Alltag das tun, was sie tun können. Und offensichtlich nicht den Mut verloren haben, offensichtlich sich nicht haben von Hürden schrecken lassen und weitermachen. Und darin liegt, finde ich, eine große Kraft, die man daraus ziehen kann. Das geht mir immer wieder so und das ist was, dafür will ich Ihnen sehr herzlich danken. Das grundsätzliche Diskussion um die Frage, wem wird hier was geschenkt oder nicht, nicht geführt werden müssen, sondern tatsächlich die Probleme betrachtet werden können und so, wie ich es verstehe, normal Politik gemacht wird und normal über Politik geredet wird. Dafür würde ich Ihnen sehr, sehr herzlich danken. Für mich ist das eine sehr, sehr positive Erfahrung.
Sie hörten einen Beitrag für Radio HBW über das Montagsgespräch im Coffee to Stay in Bernburg. Interessierte Bürger und Bürgerinnen diskutierten mit der Landtagsabgeordneten Henriette Quade von der Linksfraktion über Probleme bei der Integration. Redaktion und am Mikrofon Ute Christina Scholz und Mohammed Al-Yamus von Radio Salam. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو HBW. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
Gerne Markum an den Mikrofon.
Heyette Tahiriye am Mikrofon.
Hamad Al-Jamus.
Ute Christina Scholz.
Und Fayad Parvizi Baran. Und